Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETR-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, Steffen, dann starten wir mal wieder in die Woche. Wir haben ja eine ganze Menge Themen mitgebracht. Erster Punkt von der Finanzverwaltung. Die wollen ja auch immer mehr auf Vereinfachung gehen und dass so eine normale Steuererklärung dann auch schneller durchgeht. Da hatten wir in der Vergangenheit zu allen möglichen Programmen der Finanzverwaltung schon berichtet. Jetzt gibt es was Neues von den Bundesländern Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen. Die versuchen jetzt das Programm Die Steuer macht jetzt das Amt aufzusetzen. Da werden ungefähr 500.000 Steuerpflichtige ausgesucht werden, denen dann die Steuererklärung vorbereitet werden. Und über den Weg soll es dann, wie gesagt, leichter werden. Es soll dann eine Auswertung geben, ob denn dieser Weg dann effizienter ist als der andere von der Finanzverwaltung gewählte. Und dann gucken wir mal am Ende, was dann so das State of the Art irgendwann wird und wie wir schnell unsere Steuererklärung vom Tisch bekommen. Punkt 2 geht es um Steuerhinterziehung und dann die entsprechende Steuerfahndung durch die Finanzämter. Hamburg hat berichtet, dass die auch wieder ein Mehrergebnis erzielt haben. Hier jetzt fürs letzte Jahr in Höhe von 45 Millionen Euro. Das ist von der Zahl her nicht besonders viel, aber es zeigt dann doch, dass sämtliche Bundesländer dabei sind, eben ihre Steuerfahndung loszuschicken und dann eben entsprechend auch hart prüfen bei den Steuerpflichtigen. Also von daher bitte alles, was so in Richtung Steuerhinterziehung geht, verhindern bzw. wegberaten, damit dann wirklich keine Themen auftauchen. Ein Hinweis aus dem Bereich der Grundsteuer. Da muss ja dann auch immer wieder, wenn sich was ändert, also zum Beispiel an den Flächen oder am Gebäude oder wenn sich die Nutzungsart ändert, muss ich das für Zwecke der Grundsteuer dem Finanzamt anzeigen. Da habe ich, wenn es um das letzte Jahr geht, meistens nur Zeit bis zum 31. März. Die Frist wäre jetzt also verstrichen. Aber dieses Jahr gibt es eine Fristverlängerung bis zum 30.04.2026. Von daher, wer noch entsprechende Änderungsmitteilungen zu machen hat, dann bitte schnell raus damit. Dann, Sie werden es ganz sicher in der Presse schon gesehen haben, die Regierung versucht, bei den hohen Spritpreisen gegenzusteuern und zu entlasten. Das soll ja über verschiedene Wege gehen. Einmal soll die Mineralölsteuer gesenkt werden um rund 17 Cent pro Liter. Immer in der Hoffnung, dass die Mineralölkonzerne das dann auch an die Tankenden weiterreichen und nicht bei sich einverleiben. Der andere Punkt ist die sogenannte Entlastungsprämie von 1.000 Euro. Die kommt natürlich nicht von der Regierung, sondern da ist der Plan, dass die Arbeitgeber diese Steuer- und abgabenfrei an die Arbeitnehmer zahlen dürfen, um so dann eben den Arbeitnehmern ein bisschen Entlastung zu bringen. An die Arbeitgeber hat hier offensichtlich keiner gedacht, denn irgendjemand muss die 1.000 Euro ja auch bezahlen. Wenn es Fragen zur Energiesteuer gibt, da hat das Bundesfinanzministerium bereits ganz fleißig FAQs aufgesetzt, die auf der Seite des BMF zu finden sind. Ja, und dann hast du uns ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, gar nicht so irrelevant ist da draußen.
Ja, anders als die Mineralölsteuer ist hier das, worüber ich sprechen will, Gesetz geworden. Und zwar am 12. April ist das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz in Kraft getreten. Sehr sperriger Name, aber es geht um Lachgas und K.O.-Tropfen. Beides ist ja in der Vergangenheit sehr viel in den Medien besprochen worden. Wir wissen, dass es eine Partydroge gibt, dieses Lachgas, was aber eben zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Der Missbrauch von K.O.-Tropfen ist oft beschrieben worden. Jetzt hat der Gesetzgeber reagiert und Abgabe, Überlassungs-, Erwerbs- und Besitzverbote für Minderjährige ausgesprochen, also was das Lachgas angeht. Und K.O.-Tropfen dürfen eben nicht mehr über den Versandhandel oder über die Selbstbedienung an Automaten bezogen werden können. Habe mich gefragt, an welchem Automaten kann man K.O.-Tropfen ziehen? Aber egal, es ist jedenfalls untersagt. Allerdings, und das ist da der Kritikpunkt, den ich mal anbringen möchte, ist, das Ganze geht auf eine Entschließung des Bundesrates vom 14. Juni 2024 zurück, ist als eilbedürftiges Gesetz eingestuft worden und hat jetzt fast 2 Jahre gebraucht. Ich hoffe, dass das mit der Mineralölsteuer schneller geht, sonst haben wir alle nichts mehr davon.
Ja, vielen Dank dafür. Also das scheint tatsächlich auch da draußen echt ein Thema zu sein. Naja, immerhin haben wir jetzt ein Gesetz. Anderes Thema, Umsatzsteuer. Da geht es um Bruchteilsgemeinschaften. Also zum Beispiel, wenn man mit seinem Ehepartner ein Haus kauft, das erfolgt meistens dann als Bruchteilsgemeinschaft. Und da ist umsatzsteuerlich, naja, lange die Frage gewesen, ist denn diese Bruchteilsgemeinschaft Selbstunternehmer, ja oder nein? Das war lange gar kein Thema. Alle gingen davon aus, ja klar, auch so eine Bruchteilsgemeinschaft kann Unternehmer sein. Also zum Beispiel, wenn dieses Haus dann vermietet wird. Dann kam irgendwann der BFH an und hat gesagt, nö, sehen wir nicht so. Wir sind ja kein Unternehmereigenschaft der Bruchteilsgemeinschaft. Und damit stand das erstmal im Raum. Das hat dem Gesetzgeber dann aber nicht so gut gepasst. Und der hat dann im § 2 Absatz 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz explizit mit aufgenommen, dass zum Beispiel solche Gebilde wie die Bruchteilsgemeinschaft dann doch Unternehmer sind. So, also es gab hier ein Hin und Her die ganze Zeit und all das musste mal ein bisschen aufgefrischt und aufgearbeitet werden und damit hat dann jetzt das BMF angefangen. In seinem Schreiben vom 9. April sind dann eben alle aktuellen Entwicklungen drin und dann eben die entsprechenden Schreiben der Finanzministerien überarbeitet. Ja, und da machen wir auch gleich weiter mit der Umsatzsteuer. Wenn jemand Sudoku gerne hat und vielleicht dann auch noch entsprechend vertreiben möchte. Das BMF hat jetzt am 10. April ein Schreiben rausgebracht, dass Sudoku-Zeitschriften dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen dürfen. Sudoku-Bücher hingegen nicht. Die unterfallen also weiter dem Regelsteuersatz von 19%. Und zum Abschluss unserer aktuellen News geht es nochmal zum Bundeswirtschaftsministerium. Die haben am 16. April mitgeteilt, dass die Corona-Neustarthilfen für Solo-Selbstständige jetzt abgeschlossen seien. Da sind also über 99% der Anträge jetzt auch final durch die entsprechenden Bewilligungsstellen dann bearbeitet. Und damit ist also das Programm offensichtlich gut und erfolgreich dann jetzt durch. Und dann kommen wir zu den Urteilen der Woche. Da haben wir Ihnen ein bisschen was mitgebracht. Ich als erstes vom BFH. Da geht es um Grundstücke im Privatvermögen. Und häufig ist es so bei gerade Nachfolgegestaltung, dass hier ein Nießbrauchsrecht eingeräumt wird oder eben dann auch zurückbehalten wird. Und wenn ich dann auf dieses Nießbrauchsrecht verzichte, war eigentlich bisher die herrschende Meinung, sowohl bei der Finanzverwaltung als auch bei den Gerichten, dass das Ganze sich im Privatvermögen weiterhin abspielt und damit nicht steuerbar ist. Jetzt ist aber so ein Fall zum BFH gekommen und der BFH hat seine Rechtsprechung geändert und hat jetzt gesagt, doch, doch, das Ganze, also der Verzicht auf dieses Nießbrauchsrecht, das kann doch zu steuerpflichtigen Einkünften nach § 24 Nummer 1 Buchstabe A Einkommensteuergesetz führen, weil ich ja auf zukünftige Einnahmen verzichte. Und das kann dann eben, wie gesagt, dann auch entsprechend steuerpflichtige Einkunft bei mir dann wieder sein. Also von daher, wenn es solche Nachfolgegestaltungen mit Nießbrauch, Grundstücken und dann einem möglichen Verzicht gibt, bitte dann auch mal genauer hingucken, ob das dann nicht am Ende doch zu einer Steuer führt. Das ist das Urteil des BFH vom 10. Oktober 2025, Aktenzeichen Römisch 9, R4 aus 24. Dann weiter rüber zum BGH, also zum Bundesgerichtshof. Der hatte sich mit einem Cum-Ex-Fall zu beschäftigen und da ging es dann um einen Rechtsanwalt, können wir aber auch auf Steuerberater oder sonstige Berater dann weiter anwenden. Da wurde ein Gutachten geschrieben von diesem Rechtsanwalt und hier wurde dann der Sachverhalt nicht so ganz vollständig dargestellt wohl in dem Gutachten und es wurden bei der rechtlichen Würdigung dann auch nicht die Gegenpositionen aufgezeigt, dass es die geben könnte, sondern es wurde dann eben immer nur die eigene Position dargestellt. Also man kann dann hier schon von so einem Auftrags Gutachten sprechen. Wenn ich solch ein Gutachten anfertige, das dann eben genau zu dem gewünschten Ziel kommt und ich alles andere weglasse, dann kann ich mich der Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig machen, weil dann eben jemand darauf vertraut, in Anführungsstrichen, und dann eben genau dieses Gutachten nimmt, um Steuern zu hinterziehen. Also von daher für all diejenigen, die sich eben mit entsprechenden Gutachtenschreiben zu beschäftigen haben, mit dem Sachverhalt ordentlich darstellen und dann eben auch bei der rechtlichen Würdigung, natürlich kann ich meine eigene Meinung vertreten, aber dann eben auch immer darstellen, dass es andere Meinungen gibt. Das ist der BGH-Beschluss vom 7. Juli 2025, Aktenzeichen 1, STR 484 aus 24. Dann gehen wir gleich mal rüber zum Bilanzrecht. Hier geht es um einen Mieter und Vermieter und die haben natürlich einen Mietvertrag geschlossen. Und in diesem Mietvertrag wurde eine Rückbauverpflichtung des Mieters mit aufgenommen. Beim Mieter muss man regelmäßig dann an der Stelle eine Rückstellung bilden für diese Rückbauverpflichtung. Frage war jetzt hier, was ist denn eigentlich beim Vermieter? Muss der eine Forderung aus der Rückbauverpflichtung auch bei sich einbuchen? Natürlich dann ertragserhöhend. Von daher fand das Finanzamt das ganz besonders spannend. Hier hat sich der BFH dann aber die Definition der Forderung angeguckt und dann eben auch gesehen, okay, damit ich eine Forderung einbuchen kann, muss ich aus Gläubigerschutzgründen eine gewisse Forderung haben. Es muss gewiss sein, dass dann eben dieser Umstand auch eintritt und das muss dann geprüft werden. Und in dem Fall war es so, da gab es noch Bedingungen, die eintreten mussten und diese Bedingungen waren noch nicht eingetreten. Von daher gab es hier keine Gewissheit und von daher durfte noch keine Forderung aus dieser Rückbauverpflichtung eingebucht werden. Das ist das BFH-Urteil vom 27. Januar 2026, Aktenzeichen römisch 9 R 33 aus 22. Und jetzt kommen wir mal zu was Natürlichem, was du uns mitgebracht hast, Steffen.
Ich habe einen Fall aus dem Forstrecht mitgebracht. Das haben wir ja relativ selten hier. Aber es ist ein brandaktuelles Thema. Es geht um Schäden durch Vernässung verursacht durch Biberdämme. Biber, wissen wir alle, stehen unter Naturschutz. Und man muss sie halt in der freien Natur gewähren lassen. Die Frage ist, muss man die Schäden, die dadurch entstehen, dann auch alle tragen? Im Wesentlichen ja, hat die Rechtsprechung bislang gesagt. Wir hatten hier einen konkreten Fall. Der Forstwirt hatte solche Biberdämme zu beklagen und damit eine Einbuße von 28% seines Forstreviers, die er nicht mehr nutzen durfte. Die Vorinstanzen hatten gemeint, naja, du hast noch 72%, also eine wesentliche Beschränkung des Eigentums, die hier unzumutbar wäre und zum Schadenersatz führen würde, sehen wir nicht. Der gute Mann hat dann weitergeklagt bis zum Bundesverwaltungsgericht und dort Recht bekommen. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, im Rahmen des Flächenumgriffs, also der räumliche Bezug dieser Schadenersatzforderung, der ist viel zu weit gefasst worden von den Vorinstanzen. Es geht schon genau um diese 28%. Und wenn die halt unter Wasser stehen, dann kann man dort Forstwirtschaft nicht mehr betreiben. Die ganze Sache ist eben jetzt schadenersatzpflichtig. Ein Urteil, was hier gerade in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern durchaus beachtenswert ist. Ja, das war das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. März 2026 zum Aktenzeichen 10C3.25.
Ja, und dann haben wir abschließend noch mal wieder was von den Corona-Hilfen. Da gibt es ja unterschiedliche Ansichten, was dann jetzt eigentlich mit dieser Grundlage für die Corona-Hilfen ist. Sind denn, um es mal konkret zu sagen, die in Deutschland aufgesetzten Corona-Programme europarechtmäßig oder europarechtswidrig? Letzteres sehen die Verwaltungsgerichte in NRW wohl an, die sagen, naja, also in den europäischen Vorgaben, da steht was von Liquiditätsengpässen und in vielen unserer Programme, die wir in Deutschland hatten, da geht es gar nicht so sehr um die Liquiditätsengpässe, da ging es eher um Umsatzrückgänge und da gibt es doch eine kleine Differenz zwischen den beiden Begriffen als auch dann den entsprechenden Auswirkungen und deshalb sagen die Gerichte in NRW, naja, also wenn man das Europarecht richtig liest, dann sind die ganzen Programme, die in Deutschland aufgesetzt worden sind, Europarechtswidrig und deshalb hätten die entsprechenden Hilfen nicht gewährt werden dürfen. Das ist eine Position. Jetzt gibt es eine andere Position, die vom Verwaltungsgericht Hamburg vertreten wird. Die Hamburger sehen das nicht ganz so eng mit diesen Liquiditätsengpässen. Und da die dann eben schon sehen, das müsste dann mal jemand sagen, der sich mit Europarecht auskennt, haben die jetzt die entsprechenden Fragen dem EuGH vorgelegt. Eben mit der Bitte, genau eben darauf einzugehen, wie eng seht ihr denn das mit den Liquiditätsengpässen? Müssen die eingehalten werden? Ja oder nein? Das wird schon entscheidend sein, dann auch für unsere oder gerade für unsere deutschen Hilfen hier. Wir werden jetzt aber so ein Jahr, anderthalb Jahre wahrscheinlich warten müssen, bis der EuGH sich dazu äußert. Und erst dann werden wir hoffentlich Gewissheit haben, was denn jetzt eigentlich die Voraussetzungen für unsere Corona-Überbrückungshilfen gewesen sind. Das war der Beschluss des Verwaltungsgerichts Hamburg vom 20. März 2026, Aktenzeichen 16K4919 aus 22. Ja, Steffen, damit haben wir es für die Woche schon wieder geschafft.
Sehr schön, bis nächste Woche.
Dann freue ich mich und dann bis nächste Woche. Danke.
Tschüss.